Eldoradio Podcast.
Hier ist Eldoradio, der Schrebergarten, mit einer Sendung zum Heiligen Abend. Und wir beschäftigen uns heute in dieser Sendung genau mit ihm und der Person, seiner Deutung und Bedeutung. Und es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Sichtweisen auf ihn. Und jetzt habe ich einen am Telefon, der war mal evangelischer Pfarrer in Bayern und hat dann irgendwann gesagt, ohne mich hier alles, und ist jetzt freier Theologe, beschäftigt sich aber trotzdem immer noch mit dieser Person. Hallo Ernst Krahn.
Hallo, guten Abend aus Nürnberg.
Heute feiern wir diesen Geburtstag. Das geht ja irgendwie um eine Person, die es wohl irgendwann mal vor ungefähr 2000 Jahren gegeben haben muss. Aus Ihrer Sicht, was wissen wir eigentlich wirklich über diese historische Person jenseits kirchengeschichtlicher Ergänzungen, sage ich mal?
Naja, man darf sich ja darüber freuen, dass die Theologen sich immerhin darüber einig sind oder fast, dass es diese Person überhaupt gegeben hat. Dass also ein Mann namens Jesus oder Joshua zu dieser Zeit, ein paar Jahre hin oder her, in Palästina gelebt hat. Aber ich denke, damit erschöpfen sich die historischen Dinge auch schon fast. Wir müssen uns, ich denke, davon verabschieden, die Dinge, die wir an Weihnachten uns zu Gemüte führen und die uns ja nun auch Land auf Land ab erzählt werden. Krippe, die Jungfrau, Ochs und Esel, die Hirten und diese Dinge, dass wir das als eine historische Erzählung sehen, das ist eine ganz andere Ebene, die uns da entgegentritt. Im Grunde die Ebene einer schönen Märchengeschichte. Ein Mann namens Jesus hat damit relativ wenig zu tun. Im Grunde feiern wir auch ja an diesen Weihnachtstagen ein Baby, ein kleines Kind, und die wundersamen Geschicke seines Lebens, die dann folgen sollten, der Legende nach zumindest. Der Mann namens Jesus tritt uns im Grunde auch in der historischen Überlieferung erst als Erwachsener entgegen. Und da auch nur in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne seines Lebens. Das sind maximal 3 Jahre gewesen, wenn nicht überhaupt nur ein einziges Jahr, in dem die Überlieferungen entstanden sind, die uns heute in dem Neuen Testament entgegentreten. Und da lohnt sich schon der genaue Blick des Theologen. Was kann man aus diesen Überlieferungen von dem Menschen erkennen, jenseits aller religiösen Verklärung?
Und was bleibt dann aus Ihrer Sicht übrig in theologischer Hinsicht?
Ich denke, man muss zunächst einmal konstatieren, dass Jesus Jude gewesen ist. Er ist im jüdischen Umfeld aufgewachsen, groß geworden, hat auch meiner Einschätzung nach keine evidenten Impulse gesetzt, das Judentum als Ganzes zu verlassen, bei aller Kritik, die er berechtigterweise an gewissen Gegebenheiten geübt hat. Also er ist in diesem Gedankengut groß geworden. Und soweit ich das in meiner theologischen Geschichte jetzt für mich mir erschließen konnte, hat er tatsächlich 2 Dinge getan. Er hat, er war gesundheitsmäßig tätig. Er hat Menschen gesund gemacht. Das ist, denke ich, jenseits aller historischen Kritik erwiesen, dass im Kontakt mit ihm Menschen gesund geworden sind und dass er sich auch, das muss man in der Terminologie mal so stehen lassen, als Exorzist betätigt hat. Er hat also, wie es heißt, böse Geister ausgetrieben. Er hat, wenn man es jetzt mal modern formuliert, Menschen an Leib und Seele gesund gemacht. Und das war im Grunde der Kernbereich seiner Tätigkeit im Kontext mit seinen Mitmenschen. Darüber hinaus war er ein Mann, der in einer innigen Verbundenheit mit jener Ebene und Energie gelebt hat, die er selber Papa genannt hat, aber Vater. Und diese Form von Religiosität, die er gelebt hat, in seinen jüdischen Wurzeln, aber in einer sehr subtilen und attraktiven, für seine Mitmenschen attraktiven, offensiven Art, die hat ihn ja bekannt gemacht, die hat ihm Menschen zulaufen lassen. Mit dieser Art, wo er sich auch ganz, ganz heftig unterschieden hat von seinem religiösen Umfeld, hat er eine Unmittelbarkeit der Gottesbeziehung gelebt und gezeigt, die, ich denke, zeitlos gültig ist.
Soweit ich das ja auch weiß, historisch gab es ja durchaus Personen, die ähnliche Dinge gemacht haben. Aus Ihrer Sicht dann, musste es diese Person sein oder hätte quasi auch jemand anderes diese Gedanken anstoßen können, diese Erneuerung, die dann später zum Christentum geworden sind?
Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz heißes Eisen, ob Jesus denn überhaupt Christ gewesen ist. Ich würde mal sagen, er war es nicht. Er war Jude, er wollte keineswegs eine neue Religion gründen und er wollte schon gar nicht als Gottheit verehrt werden. Er war ein Gottsucher. Ich denke, er hatte seinen Gott auch gefunden. Er hatte keine Ambition, die Welt zu missionieren oder auch den außerjüdischen Raum zu betreten. Er war erfüllt von dem, was sein spiritueller Weg ihm aufgezeigt hatte. Und in dieser Erfüllung hat er im Rahmen dessen, wie seine Biografie es ihm ermöglicht hat, seine Kreise gezogen. Wenn man nun fragt, brauchte diese Zeit einen Religionsgründer, dann muss ich sagen, offenbar brauchte sie ihn, aber Jesus wollte es niemals selber sein. Man hat ihn zum Religionsgründer gemacht. Ich denke, das dürfen wir einem gewissen Paulus zuschreiben, der die historische Figur Jesus zu dem gemacht hat, den spätere Generationen dann als Christus verehrt haben.
Also die Entstehung des Christentums in gewisser Weise ein bisschen Zufall, weil gerade Paulus sich ihn ausgeguckt hat als Grundlage seiner Theologie.
Insofern, naja, mit dem Wort Zufall bin ich immer sehr vorsichtig. Ich denke mal, zufällig passiert nie etwas. Es hat alles seine berechtigten Gründe und Zusammenhänge. Ich denke aber, letztlich war es damals wohl so, dass im Zuge auch der geschichtlichen und kultur- wie religionsgeschichtlichen Gegebenheiten auch im Römischen Reich es ja auch ein religiöses Vakuum oder Defizit gegeben hat in diesen Zeiten, in denen das Christentum sich dann formiert hat. Und da hinein hat man diese, ich nenne es mal, religiöse Kunstfigur Christus sehr geschickt formuliert und positioniert mit Elementen, die allesamt schon vorher existiert haben. Das hat es in der Tat alles schon vorher gegeben. Jungfrauengeburt, Wunder, sogar Auferstehung. Alle diese Elemente waren längst religionsgeschichtlich belegt und besetzt. Man hat sie nun in sehr geschickter Weise mit diesem Juden Jesus verbunden und damit letztlich den hellenistischen Raum und auch den römischen Raum sehr erfolgreich erobert. Ob das alles so hat sein müssen, ich weiß es nicht. Ich würde aber dem lieben Gott nicht zwangsläufig unterstellen, dass er gerade zu dieser Zeit diesen Plan gehabt hat, mit diesem Herrn Jesus Christus die Welt zu erlösen. Davon hätte Jesus nichts wissen wollen.
Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen gehört oder darüber gesprochen, über diese problematischen, im historischen Wissen und dem, was dann hinterher draus geworden ist, auch in der heutigen theologischen Deutung. Ist das überhaupt für die Theologie wirklich wichtig, dieses ganze historische Wissen? Oder kann man auch sagen, naja, wir haben jetzt halt unser Bild, das ist irgendwie entstanden, aber ob das jetzt ein historisches Fundament hat, naja, da interessiert uns nicht so sehr. Oder sagen Sie, nein, eine vernünftige Christologie, eine vernünftige Vorstellung von Jesus geht nur mit diesem historischen Wissen.
Ich denke, man darf ja nicht so tun, als wären die Dinge, über die wir nachdenken, unhistorisch. Man kann nicht sich ein Lebensgebäude zusammenzimmern, das jetzt auf Fantasien aufbaut. Das heißt, man kann es natürlich, aber man sollte dann nicht Dinge, die man historisch verifizieren kann, und da gibt es nun ja die paar, die ich genannt habe, da mit hineinmengen und unter Umständen denjenigen also krass missverstehen, um den es da damals gegangen ist. Solange es darum geht, aus der Person Jesu, und so sehe ich das jetzt auch heute noch, Impulse zu gewinnen, Einsichten zu gewinnen, ja in gewisser Weise einen Lehrer zu haben, der in seinem gelebten Glauben, in seiner gelebten Religiosität der Welt etwas zeigt, was jeder Mensch sich auch heute erschließen kann. Solange es darum geht, bin ich sehr konsequent dafür, mit genauem Blick hinzugucken, wer hat denn damals gelebt und wie hat er sich selbst verstanden. Wenn es andererseits darum geht, eine religiöse Mythologie aufzubauen oder auch eine Dogmatik, einen Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten, der gewisse Dinge braucht und sich auch von diesen heiligen Kühen nicht verabschieden will, wie das nun im christlichen Dogmatismus ja passiert ist, dann kann man in der Tat, und da sind wir längst gelandet, diese Dogmatik aufrechterhalten, ohne die Person dazu noch zu brauchen, auf die man sich dabei beruft.
Also kommt die Kirche schlussendlich eine gewisse paradoxe Situation damit dann auch, oder die Theologie. Sie haben auch ein Büchlein herausgegeben von ein paar Jahren, das heißt das grobe Popen-Predigt-Büchlein mit Texten aus ihrer Zeit als Pfarrer oder und Texten aus der Zeit danach. Und in einem dieser Texte beschäftigen sich ja auch gerade mit der Person Jesus, mit der, über die wir gerade hier sprechen. Das ist eine Art Reflexion, die sie da anstellen und wo sie drüber legen, was können sie Jesus zum Geburtstag schenken. Und einleitend tun sie am Ende eine Reflexion mit dem Hinweis, angesichts seiner unermesslichen Leiden, die er durch Nägel des Kreuzes und durch seine Vereinnahmung im kirchlichen Bereich erlitten hat, bleibt nur eine Möglichkeit. Und dann überlegen sie es, was wäre eigentlich ein Geschenk für Jesus, und sie sagen, man solle ihm Freiheit schenken, Freiheit davor, Erlöser zu sein, davor für andere Leute bluten zu müssen, an der Wand zu hängen oder auch davor Gott zu sein. Und das Ganze wird dann von ihnen ja auch gedeutet sagen, damit schenke ich auch mir schlussendlich Freiheit. Da zeichnen sie das Bild Jesus von Jesus als jemand, der für alles und nichts herhalten muss, für Dinge, die zu gar nicht zu dieser historischen Person schlussendlich passen. Da schließt für mich dann die Frage an, wie kann ich heute konstruktiv ein Bild gewinnen, das irgendwie im christlichen Kontext bleibt und mir eine positive Deutung dieser Person ermöglicht und dass mir das vielleicht auch was bringt im Leben oder bei der Deutung des Lebens.
Ich habe hier in meinem Büro, in dem ich gerade sitze, eine Holzstatue stehen. Die begleitet mich schon seit fast 20 Jahren. Das ist ein geschnitzter Jesus. Der ist ungefähr 40 cm hoch. Das ist ein Rohling. Der ist also nicht weiter behandelt und auch noch nicht ausgefeilt. Und war irgendwann wohl dafür vorgesehen, dann auch noch veredelt zu werden, angemalt zu werden und irgendwo zu landen. Ich habe den also bei einem Herrgottschnitzer gekauft, weil er mir gefallen hat, und zwar aufgrund der Art und Weise, wie Jesus dort dargestellt wird. Er steht, er hat eine Hand so am Rock, am Gürtel, und eine Hand hebt er so halb hoch. Und dieser Mensch lebt. Er hat auch keine Wundmale, er ist also nicht wieder auferstanden, sondern es zeigt einen lebenden Menschen, wie er mit seinen Füßen die Erde berührt, wie er mit seinen Augen die Welt wahrnimmt, wie er mit seinen Händen den Raum um sich erkundet, ertastet und Menschen begegnet. Und diese Figur habe ich für mich an einen Platz gestellt, der für mich eine spirituelle Ecke sozusagen ist. Gleichermaßen habe ich alle Kruzifixe aus meinem Umfeld verbannt und gestrichen, weil ich denke, das ist einer der verhängnisvollen Irrtümer, die das Christentum begangen hat, dass man sich in einen Totenkult letztlich begeben hat und dass man den Tod und auch die Folter als Bedingung des Heiles erkoren hat. Ich denke, das ist eine groteske Pervertierung all dessen, was Jesus als religiöse Lebensqualität empfunden hat. Und ich habe gelernt, ich befreie mich und ihn davon. Ich hole ihn mir vom Kreuz, ich ziehe ihm die Nägel raus, ich lasse ihn leben, weil er nicht sterben muss, damit mein Leben besser wird, sondern weil er mich unmittelbar als lebendes Wesen anspricht und die Impulse, die er als Lebender gegeben hat, ich unmittelbar für mein Leben umsetzen kann. Und das heißt, begegne der Welt so, dass du dich verbunden fühlst mit deinem Ursprung, mit deinem innersten Kern, der da Gott heißt oder Abba oder Ki oder ich weiß das Wort nicht zwangsläufig jetzt im Moment, was das absolut Richtige wäre. Also sei verbunden mit deinem Ursprung und begegne in dieser inneren Geschlossenheit deiner Existenz all dem, was dir begegnet und jedem, der dir begegnet, und Doppelpunkt, du wirst Wunder erleben, die du dir niemals vorstellen kannst. Das ist für mich eine Spur, die ich Jesus zuschreibe, die ich ihm abspüre, aber vielleicht nicht nur ihm. Ich denke, er war jemand, der in einer Reihe großer Personen der Weltgeschichte steht, die uns eminente spirituelle Impulse gegeben haben. Ich würde ihn aber von dem Sockel holen, der ihn da als einsam hängenden Welterlöser mir erscheinen lässt. Das hat er nicht verdient. Und das hat auch die Menschheit nicht verdient. Er ist uns viel zu weit weggerückt worden. Und wir brauchen einen lebenden Jesus, der uns als Lebensqualität und in seiner Gottbezogenheit Tag ein, Tag aus begegnen kann. Nicht nur an Weihnachten.
Also Jesus, zumindest für Sie von Bedeutung, würden Sie sagen, das ist jetzt nur für Christen eine interessante Person, oder empfehlen Sie auch Leuten, die vielleicht gar nicht sich als Christ verstehen, trotzdem mal hinzuschauen, ob sie nicht was aus dieser Person heraus gewinnen können?
Das kann ich unbedingt empfehlen. Ich denke, jemand mit einer so unmittelbar gelebten Menschlichkeit, mit einer tief verankerten Spiritualität, mit einer hohen Intelligenz, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Gucken Sie mal die Gleichnisse an, wie da in einer bildhaften Metaphernsprache elementare Lebensbefindlichkeiten dargestellt und wirklich pointiert zur Sprache kommen. Eine Person, die eine solche Aura hat, die kann tatsächlich für jeden ein wertvoller Impulsgeber sein, wenn man, wie schon gesagt, einmal davon absieht, diese Person als Eintrittskarte ja für einen religiösen Betrieb zu missbrauchen, der letztlich nur an sich selbst interessiert ist und Menschen in eine innere Abhängigkeit führt, statt sie in die Freiheit einer autonom gelebten Gottesbeziehung zu entlassen.
Hat diese Erkenntnis auch was damit zu tun, dass Sie irgendwann dann den Dienst der Kirche verlassen haben?
Das war so. Wenn ich mich als Theologe ernst nehme, dann muss ich mich auch als Theologen als ein lebendiges Wesen verstehen. Also das ist das Gegenteil davon, sich in einer bestimmten Lernzeit namens Studium bestimmte Inhalte von Buchdeckeln ins Hirn zu prügeln und damit dann ein Berufsleben zu bestreiten. Ganz im Gegenteil, wenn ich als Theologe lebe, dann heißt das auch, ich verändere mich, ich entwickle mich, ich mache Entdeckungen, ich komme zu Einsichten und die können so markant und so massiv sein, dass ich bestimmte Bereiche des christlichen Dogmentums nicht mehr als kompatibel empfinde. Das ging mir so mit dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis, dass ich dann auch öffentlich in meiner theologischen Kritik bearbeitet habe. Und das hat mich an einen Punkt geführt, mich entscheiden zu müssen, ich sag mal ganz brutal, zwischen der Kirche und dem Herrn Jesus. Und ich denke, der Jesus hätte sich wohl auch so entschieden.
Das ist eine Frage, die wir jetzt heute Abend leider nicht mehr klären könnten, auch wenn sie sehr spannend ist. Aus den soziologischen Untersuchungen weiß man ja durchaus, dass viele Kirchenmitglieder ja ähnlich denken und sich vielleicht einen Pfarrer wünschen würden, der genauso denkt wie sie. Nun ist Ernst Krahn, mit dem wir hier gerade sprechen, nicht mehr im Dienst der Kirche, aber ihr könnt euch ihn für Trauungen, Beerdigungen und andere wichtige Anlässe des Lebens quasi mieten. Pastor. Er bietet seine Dienste an und das, was er da jetzt heutzutage macht,
www.ernst-krahn.de. Krahn mit C vorne.
Ich danke für dieses Gespräch und die interessanten Einsichten zur Person Jesus.
Vielen Dank für die Einladung und noch einen schönen und gesegneten Abend.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.